Willkommen bei China After Party, einer neuen Folge mit Kolja.
Ni hao.
Und dem Alex.
Hallo, guten Tag.
Und meiner Wenigkeit, dem Patrick. Ja, für heute, für das heutige Thema, wollte ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar fange ich nochmal da an, wo ich damals das erste Mal in China gelandet bin, angekommen bin. Und das war tatsächlich in Shanghai. Ja, Dreh- und Angelpunkt, sage ich mal, kann man das sagen, der chinesischen Wirtschaft, Jungs?
Ja, mit Peking zusammen und Shenzhen.
Mit Peking zusammen, Hongkong, ne? Und wobei man ja auch sagt, dass Shanghai so eigentlich das chinesische Frankfurt ist, ne? Beziehungsweise, also, wenn man das miteinander vergleichen möchte, oder?
Ja, nach Tokio, glaube ich, auch die größte Börse, nach Tokio und Hongkong, ne?
Genau. Auf jeden Fall, mein erster Eindruck, den ich dann hatte, oder ein sehr prägender Eindruck war, als ich die Nanjing Road betreten habe. Die Nanjing Road, kurz dazu, ist eine der größten Einkaufsstraßen der Welt und unterteilt sich in die Nanjing Road West und Ost, also die Nanjing Xilu und Nanjing Donglu. Also eine wirklich sehr, sehr lange Einkaufsstraße. Und um das so ein bisschen noch zu beschreiben, es gibt da ja dazwischen quasi noch als Mittelpunkt den Rimen Guangchang, diesen Volkspark, auf den wir vielleicht mal in einer anderen Folge auch zu sprechen kommen können, weil das ist nämlich auch interessant. Da gibt es diesen Single-Markt, falls ihr auch schon davon gehört habt, ihr beiden.
Oh ja.
Genau, da bin ich dann auch gewesen. Aber dazu dann ein anderes Mal. Und auf dieser größten Einkaufsstraße der Welt oder einer der größten Einkaufsstraßen der Welt ist das prägende Bild einfach diese vielen Schriftzeichen. Diese chinesischen Schriftzeichen, die ich damals nur aus den typischen Bildern von Hongkong-Filmen kannte, wo ja dann auch an den Häuserfassaden große Schrifttafeln sind und was weiß ich. Und du findest kein englisches Wort dort. Du hattest letztes Mal das angesprochen, Kolja, in der ersten Folge, mit dem Englisch, dass man ja doch irgendwo, ja, zumindest die Straßennamen oder so auf Englisch lesen konnte, dass das auf den Straßenschildern steht. Aber wir haben ja auch gesagt, mit der Erwartung, dass wir jeden Tag Chinesisch am Ohr haben werden, also akustisch. Und daran zu denken, dass alles irgendwie nur auf Chinesisch geschrieben ist, das ist mir irgendwie gar nicht in den Sinn gekommen. Und da wurde mir erst bewusst, meine Fresse, du musst ja auch irgendwie ein bisschen Chinesisch lesen können, um auch, ja, weiß nicht, Geschäfte zu finden, dich in den Straßen zu orientieren, wenn es mal nicht auf Englisch geschrieben ist. Und war auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, sehr schön, weil es ja nicht irgendwie nur plump auf den Schildern draufgeschrieben oder aufgedruckt ist, sondern es sind ja auch riesige Leuchtreklamen. Ich denke, ihr werdet dort auch schon mal gewesen sein. Alex, ich weiß gar nicht, ob du in Shanghai auf der Nanjing Road warst?
Nee, ich glaube nicht, nee.
Aber Kolja, ne?
Auf jeden Fall, auch mehrfach. Und ich weiß genau, was du meinst. Ich habe die Bilder im Kopf. Genau. Hell erleuchtet, viele Leute unterwegs, sehr teure, aber auch ganz, ganz wundervolle Geschäfte.
Ja, genau. Ja, das, da sagst du genau das Richtige, teure Geschäfte, aber eigentlich auch, das ist nämlich das Witzige, gar nicht so offensichtlich und wenn du eben nicht Chinesisch lesen kannst oder so, überhaupt nicht auffindbar, auch ganz einfache Lokale, die einfach aber gut sind und die sind nämlich dann mal in den Gebäuden drin. Weil man kennt es ja vielleicht so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob man das jetzt hier aus Deutschland kennt, ist auch falsch gesagt, aber man hat zumindest den Eindruck, wenn man durch die Straße geht, klar, die ganzen Reklamen, aber man hat den Eindruck, dass die Geschäfte nur in der ersten, maximal in der zweiten Etage sind. Aber oft geht es in diesen chinesischen Gebäuden ja tatsächlich noch weiter hoch und da findest du dann, weiß nicht, Geschäfte irgendwie versteckt in den Gebäuden, Restaurants, Schönheitssalons, Hairdresser und. Das muss man ja erstmal wissen, beziehungsweise an den Häuserfassaden erkennen, dass da Werbung für gemacht wird. Wir sehen also, chinesische Schriftzeichen sind sehr wichtig, beziehungsweise sie kennen oder dass man sie kennt und lesen kann. Und klar, man kann in China, denke ich mal, auch klarkommen, wenn man kein Chinesisch lesen kann. Wir als Sinologen haben jetzt natürlich den Vorteil gehabt, dass das Teil von unserem Studium war und dass wir diese Zeichen gelernt haben und auch lesen können. Und jetzt möchte ich euch einfach mal fragen, welche Bedeutung haben die chinesischen Schriftzeichen denn für euch, so generell?
Gute Frage.
Ich würde sagen, chinesischen Schriftzeichen waren auf jeden Fall auch ein Grund, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir mit dem Studium anzufangen, weil das natürlich optisch sehr attraktiv ist, ne? Und halt auch so ein Special quasi der chinesischen Sprache, dass man nicht nur eine Sprache lernt, sondern auch eine neue Schrift. Das hat man ja nicht bei jeder Fremdsprache, dass man auch eine komplett neue Schrift dazu lernt.
Ganz richtig, genau. Genau darauf will ich hinaus. Sicherlich ist es irgendwie ja, ein Grund gewesen, warum wir mit diesem Studium angefangen haben. Zumindest war das auch bei mir so. Nicht nur die Jackie Chan Filme, sondern eben auch diese Schriftzeichen. Ich stand damals vor der Wahl, Japanisch oder Chinesisch zu lernen. Und da es bei uns eben nur Chinesisch gab, fiel die Wahl dann auf Chinesisch. Und ich bin auch sehr glücklich damit. Und ja, wenn ich jetzt tatsächlich chinesische Vokabeln gelernt habe oder auch heute noch wiederhole.
Bei Japanisch kann man ja auch kurz dazu sagen, dass die cool aussehenden Schriften, also die Kanji, also die chinesischen Zeichen sind, diese, genau. Die Hiragana und Katakana, die die haben, die ja reine Silben, also eine reine Lautschrift sind, die ja zusätzlich zu den Kanji benutzt werden, sehen ja gar nicht so cool aus, wie, also auch im Japanischen sind es ja die chinesischen Zeichen, die da cool aussehen, die damit benutzt werden.
Das was genau meinst das du mit genau cool richtig. Aussehen? Die chinesischen Schriftzeichen wurden ja, glaube ich, in so Tang-Dynastie-mäßig, ne? So 8., 9., 10. Jahrhundert genau. Irgendwie von Japan übernommen. Und genau, die Japaner haben dann eben die beiden verkürzten Alphabete sozusagen entwickelt, um sich vielleicht auch so ein bisschen abzugrenzen. Ich meine, die Aussprache ist ja sowieso noch ganz anders, ne? Ich muss zugeben, ich bin kein Japan-Fachmann, aber ich glaube, was du mit cool meinst, ist einfach dieses schöne, viele Striche, dieses ausgeglichene und so diese sehr verkürzten Alphabete vom Japanischen. Da fehlt so ein bisschen der künstlerische Flair vielleicht. Oder?
Ja, ist das so ein bisschen? Ja, chinesische Zeichen sehen ja schon mehr aus wie Bilder noch, also wie so eine Bildsprache. Und das ist bei den Hiragana und Katakana ja gar nicht mehr der Fall. Das sind ja wirklich dann nur noch so 2, 3 Striche und das war's dann.
Vielleicht kann man hierzu auch noch sagen, Kola, du sagtest gerade, dass während der Tang-Dynastie die Schriftzeichen überliefert wurden, beziehungsweise in Japan übernommen wurden. Und da wir ja erst später während der Mao-Zeit die Rechtschreibreform hatten, wo eben diese traditionellen Langzeichen zu Kurzzeichen wurden, also zum Teil vereinfacht wurden, findet man eben in Japan durchweg auch nur die traditionellen langen Zeichen. Die, da können wir ja auch nochmal zwischen differenzieren. Wir haben ja auch beides gelernt. Und was findet ihr denn schöner?
Langzeichen, ganz eindeutig. Langzeichen, ne? Ich bin ja auch Kalligraf. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Und die Kalligrafie ist natürlich auch eine Kunst, die sehr viel älter ist als die Schriftreform aus den 1980ern. Und deswegen liebe ich natürlich die komplexen Schriftzeichen mit vielen Strichen, wo es viel mehr Möglichkeiten gibt, Charakteristiken und sowas mit reinzubringen. Also ganz eindeutige Antwort, ja.
Und dann noch kurz die Bemerkung, die in Taiwan werden ja immer noch die Langzeichen benutzt und ein Grund, in Taiwan Chinesisch zu lernen oder zu studieren und nicht auf dem Festland, sind halt die Langzeichen. Zumindest für mich war das so.
Lass ja gut, drin. Aber in Macau aber in Macau und Hongkong hast du ja auch noch die Langzeichen.
Das stimmt.
Macau, ja. Macau ist auch noch Langzeichen. Ja. Ne? Macau ist auch noch Langzeichen, genau. Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Du findest eben die Langzeichen schöner. Du als Kalligraf. Jetzt mal eine Frage, die mir gerade in den Kopf kommt. Schreibt man überhaupt Kurzzeichen in der Kalligrafie oder nicht?
Kann man auch. Also auch dafür gibt es in Anführungsstrichen gewisse Regeln, wie der Pinsel geführt werden muss, also gewisse Technikregeln. Aber es geht natürlich was verloren. Und manche Schriftzeichen sind auch ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen noch schwieriger zu schreiben, weil eben nicht mehr diese ursprüngliche Balance, diese ursprüngliche Anatomie der Schriftzeichen vorhanden ist. Ja, aber es geht auch.
Das geht auch. Also ich meine, jetzt haben wir, jetzt muss ich wieder ein Beispiel rauskramen. Wenn man ein Zeichen verkürzt, sagen Lung. Gutes Beispiel.
Lung. Der Drache, ja.
Der Drache. Der ist ja stark vereinfacht in den Kurzzeichen. Du sagst, dafür gibt es dann aber auch Techniken, weil ich stelle mir das halt so vor, naja, wir müssen das vielleicht für die Zuhörer nochmal klären. Ich meine, jeder Chinese oder Sinologe schreibt Chinesisch mit der Hand, mit dem Kugelschreiber und die Kalligrafie ist jetzt für den Laien, für mich beispielsweise, nichts anderes, nur mit dem Pinsel. Ist das so oder nicht?
Nee, es kommt noch viel mehr dieser ästhetische Aspekt mit rein. Also wenn wir mit dem Kugelschreiber oder so schreiben, da kommt es ja schon darauf an, dass wir lesbar schreiben, aber wir wollen jetzt keine Preise für die schönsten Schriftzeichen gewinnen, während bei der Kalligrafie eben dieser ästhetische Aspekt schon eine große Rolle spielt. Und man könnte das Ganze jetzt noch weiter auf die Spitze treiben und sagen, es kommt nicht nur auf das Ergebnis an, also wie der Schriftzeichen, das hinterher auf dem Papier steht, aussieht, sondern auch auf das Wie, also die Kalligrafin oder der Kalligraf, wie fühlt sich die Person gerade beim Schreiben und wie nimmt sie sich selber wahr und so weiter. Das ist vor allen Dingen dieser Zen-Gedanke aus dem Japanischen, dass man sehr so auf sich selbst achtet und in sich selbst reinhorcht. Aber selbst wenn wir diese Komponente rausnehmen würden, die Königsdisziplin sozusagen, dann hat es immer noch diesen sehr ästhetischen Anspruch, den normale Schriftzeichen eigentlich nicht haben.
Ist
Wobei ich
denn,
muss ergänzen,
ja.
es gibt auch Kalligraphie mit dem Kugelschreiber, wo die Schriftzeichen, die man mit dem Kugelschreiber schreibt, auch eben eine gewisse Perfektion erzielen wollen.
Okay, interessant. Würdest du die Kalligraphie denn, oder ist die Kalligraphie dann ein Handwerk oder eine Kunst?
Das würde ich in der zeitlichen Dimension sehen. Früher zum Beispiel, also früher heißt vor ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts, war es ein ganz normales Handwerk, weil es gar keine Alternative zu dem chinesischen Pinsel gab. Früher hat jeder mit dem Pinsel geschrieben. Und vielleicht hat jemand eine nicht so schöne Handschrift gehabt wie andere. Früher war es ja sogar auch wichtig, eine schöne Handschrift zu haben, um eben höhere Beamten Posten zum Beispiel besetzen zu dürfen. Also eine schöne Handschrift war Voraussetzung dafür, Karriere zu machen. Das muss man sich mal vorstellen, ja, in der heutigen Zeit undenkbar. Aber was eben dazu kommt, Anfang des 20. Jahrhunderts kamen erstmals andere Schreibwerkzeuge, eben der Federkiel aus dem Westen und so weiter nach China. Und da konnte man das erste Mal den Pinsel hinlegen und mit ganz neuen Schreibwerkzeugen schreiben. Und das hat das Schriftbild zum Beispiel total verändert. Da wurde die Kalligrafie erstmal ja fast schon verpönt. Ich meine, die ganzen politischen Gegebenheiten damals in China, der Zusammenbruch des Kaiserreichs, der Qing-Dynastie und so weiter, da gab es innerpolitisch dann nochmal ganz andere Schwierigkeiten. Da hat sich dann wenig Aufmerksamkeit auf die Kalligraphie gelegt, aber die kam dann erst Jahrzehnte sozusagen später wieder in Mode, als das plötzlich dann wieder das Selbstbewusstsein der Chinesen befeuert hat. Also in der Geschichte gesehen ist die Kalligraphie unglaublich wichtig und wechselt sich unglaublich ab. Die Kunst in der Kalligraphie, so wie wir das heute betrachten, ist vergleichsweise jung. Dass man zum Beispiel Kalligraphie an den Unis studieren kann, dass in der Schule Prüfungen abgelegt werden, in der Schönschrift, der Schönschrift willen und nicht um den Beruf sozusagen zu ebnen und so weiter. Also da hat sich über die Zeit relativ viel verändert und das meiste davon noch im 20. Jahrhundert, würde ich sagen. Bam!
Okay, bam. Ja, aber hallo, ey. Jetzt so ein bisschen Geschichte hier noch drin gehabt. Und jetzt habe ich auch den Faden verloren. Also Kunst oder Handwerk?
Früher Handwerk, heute Kunst.
Heute Kunst. Cool. Nee, alles gut, habe ich hier aufgenommen. Und für dich, Kolja, ich
Ja.
meine mich zu erinnern, dass du mir damals im Studium gesagt hattest, dass du vor deinem China-Studium schon Kalligrafie-Kurse hattest, beziehungsweise Kurse, wo du diese Bambusmalereien gemacht hast. Ist das richtig?
Das ist richtig. Tatsache, das hast du dir sehr
Ja.
gut gemerkt. Ja, ich habe damals einen Kurs in japanischer Tuschemalerei gemacht. Ganz beeindruckend. Und zwar war das der erste Moment, wo ich nur mit Schwarz-Weiß gearbeitet habe. Das ist eine Kunst, die wirklich sehr darauf bedacht ist, mit wenig Strichen viel auszudrücken und dann ja auch noch die Farbe weglässt. Also ganz reduziert halt, ja. Ich habe davor mit Öl, mit Acryl, mit einigem anderen gearbeitet, mit viel Farbe, mit viel Material auf der Leinwand und so. Und das war halt so ein krasser Kontrast. Das hat mich von Anfang an, ja, im Grunde genommen gleich gefangen. Und ja, japanische Tuschemalerei, eben diese Bambusse und so weiter, gibt es viele Beispiele. Von da aus ist es halt nicht weit bis zu den japanischen Kanji, also den Schriftzeichen, da wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Und von da ist es dann eben nur ein Steinwurf sozusagen gewesen, bis zu den chinesischen Schriftzeichen. Und jetzt schlagen wir eine gigantisch gute Schleife, war auch der Grund, warum ich mein Sinologiestudium angefangen habe. Also indirekt war es auch wieder die Schrift und die Kalligrafie.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, genau. Weil in der ersten Folge, meine ich mich zu erinnern, hast du gesagt, dass du quasi mit dem Studium angefangen hast, wo du gar nicht wusstest, ob dir das so gefallen würde, also auch das Land an sich. Aber dann bist du ja quasi über die Kalligrafie, jetzt mal pauschal gesagt, an das Studium gekommen.
Die Kalligrafie war der lange, schöne, saftige Grashalm, an dem ich mich festgehalten habe. Und dann hat sich das Ganze drumherum ergeben. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass China enorm reich ist und ich da sehr viel draus ziehen kann. Und ja, deswegen ich das Ganze weitergemacht habe. Aber genau, also die Ursprungsmotivation war wirklich nochmal in Anführungsstrichen professionell zu lernen, was ich da vorher so vor mich hingepinselt habe.
Also,
Alex.
Ja, also du hast vorher schon, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, gemalt. Jetzt unabhängig von Kalligrafie und so. Das heißt, du hattest da schon immer diese, wie nennt man das, Interesse an Kunst, Interesse am Malen. Und darüber kam ich dahin.
Interesse an Kunst auf jeden Fall. Und habe halt noch so ein bisschen für mich ausprobiert, einfach was interessant ist. Auch so mit Kohle zeichnen, mit Bleistift und so weiter. Und habe mich halt wirklich so in die Breite versucht, umzuschauen, was es eigentlich so gibt. Und das war dann ein Kurs, so ein Wochenendkurs bei meinem ersten Meister, bei Markus Wortmann aus Bielefeld, der mich dann in die japanische Tuschemalerei eingeführt hat. Und das hat mich umgehauen. Das war mega gut und tut es auch weiterhin, wobei ich im Moment selten dazu komme, noch zu malen. Also ich schreibe inzwischen wirklich nur noch. Das ist immer eine Unterteilung, die mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, die ich aber immer gern nochmal wiederhole, dass man das so bewusst vor Augen hat. Bilder malt man, Schriftzeichen schreibt man. Es ist halt wirklich eine Schrift. Ich meine, die chinesischen Schriftzeichen sehen aus wie Bilder und viele davon sind ja auch nachweislich Piktogramme. Also das Schriftzeichen für Pferd ähnelte mal einem gemalten Pferd und hat sich dann eben so verkürzt sozusagen zu einem Schriftzeichen. Aber es sind eben doch eben Schriftzeichen und dementsprechend werden die geschrieben, auch mit dem Pinsel.
Hast du da schon mal, wer beschwert sich darüber, sowas? Gibt es Leute, die sich über sowas aufregen, wenn man das falsch sagt?
Ich.
Okay. Ja,
nicht,
gut.
Nicht mit vollem Herzen, aber ich finde, das ist immer, das kann man sich gut ins Bewusstsein rufen, weil das eben doch irgendwie das Vorzeichen ändert. Ja, man malt keine Schrift, sondern man schreibt. Ich finde, das fühlt sich dann gleich ganz anders an.
Aber das heißt ja auch Schriftzeichen und nicht Malzeichen, ne?
Ja, genau, so ungefähr.
Ja, aber wenn du so eine Kalligrafie schreibst, herstellst, dann wird das doch häufig wie so ein Bild auch aufgehangen in einem Zimmer. Das heißt, du stellst es ja im Grunde genommen nicht her, damit das jemand wie einen Text liest, sondern als dekoratives Element, oder nicht? Also von daher könnte man, finde ich, schon sagen.
Da hast du einen enorm wichtigen Punkt angesprochen, und zwar einen großen Unterschied zwischen westlicher und chinesischer Kalligrafie. Ich hole ein kleines bisschen aus. In der westlichen Kalligrafie wurde Kalligrafie ja immer dafür benutzt, um Texte möglichst schön darzustellen. Also sprich irgendwelche Abschriften von Bibeln, die von Mönchen kopiert wurden und so weiter, habe ich dann immer so als erstes im Kopf. Und da geht es natürlich vor allem um den Inhalt, aber der soll eben noch mehr Gewicht bekommen, indem er optisch schön dargestellt wird. Und das bekommt er zum Beispiel dadurch, indem jeder Buchstabe mit jedem anderen Buchstaben zum Beispiel passend ist, auf einer Höhe ist, die ganzen Kleinbuchstaben zum Beispiel dann mit den Hilfslinien und so weiter, dass keins sozusagen heraussticht, abgesehen jetzt von den Serifen. Aber in der chinesischen Kalligrafie ist das zum Beispiel überhaupt nicht so. Da ist der Inhalt meistens relativ nebensächlich, weil zum Beispiel bei Briefen oder bei Gesetzestexten oder sowas, die waren relativ starr, was so den Inhalt angeht. Das heißt, man konnte wirklich nur über die Optik, über die Schriftzeichen, die eben dargestellt werden, eine gewisse Individualität erzeugen. So, und dementsprechend eben Briefe an Freunde, Verwandte oder sowas, die erhielten ihren individuellen Charakter vor allen Dingen durch die die persönliche Handschrift des Schreibers und nicht durch den Inhalt. Das ist sozusagen eine kleine Sache, die aber eine unglaublich große Wirkung hat. Und genau wie du sagst, Alex, man kann sich eine chinesische Kalligrafie auch an die Wand hängen. Ich meine, es gibt auch Leute, die das Vaterunser oder so an der Wand haben. Eine westliche Kalligrafie kann auch, ich verkacke hier gerade schon wieder voll, diese Frage kurz zu beantworten. Also auch eine westliche Kalligrafie kann unglaublich schön sein, aber bei einer chinesischen würde man das eher erwarten, dass man sich sowas zum Beispiel aufhängt, während bei einer westlichen Kalligrafie eben immer vor allen Dingen der Text wichtig ist, also der Inhalt, der transportiert wird.
Ja, aber ich denke jetzt auch gerade so an, ich weiß nicht, es gibt Leute, ich habe gehört auch in dieser Runde, die haben zum Beispiel so in ihrem Zimmer so ein, ich würde das dann Bild nennen, so eine Kalligrafie hängen, da steht dann einfach so ein Tiger. So, das willst du ja. Das ist ja nicht quasi nicht zum Lesen, sondern es ist ja zum Anschauen.
Ja, das ist eine interessante These. Ich würde sagen, es hat beides. Ich meine, du hast ja natürlich aus einem gewissen Grund das Schriftzeichen Tiger dann in dem Beispiel genommen und eben nicht das Schriftzeichen für Glück oder langes Leben oder was es sonst noch so an Klassikern gibt. Aber du hast natürlich recht, diese optische Komponente spielt halt immer mit rein. Man kann halt immer auf verschiedene Arten und Weisen das Ganze darstellen. Das fängt an mit den Schriftarten, ne? Also man kann es sozusagen in Blockschrift darstellen oder in so einer tanzenden Kursivschrift oder wie auch immer.
Stimmt, ja, na gut, aber dadurch hast du es jetzt eigentlich genau. Häufig wird ja Glück irgendwo auch an die Wand geklatscht in chinesischen Haushalten. Dann hat es ja auch da schon die Bedeutung. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall auch sagen, ich verstehe, warum man sagt schreiben. Weil dann die Bedeutung ja schon auch eine zentrale Rolle spielt. Ursprünglich, also ich hatte so ein bisschen vielleicht auch im Kopf so vielleicht irgendwelche, ich sag mal, Nicht-Sinologen, Westler, die sich vielleicht also gar nicht wissen, was da eigentlich steht. Also wie sich Leute auch irgendein chinesisches Tattoo machen und gar nicht hundertprozentig wissen, was da steht, einfach weil es schön aussieht.
Aber so, genau, da springe ich jetzt mal rein. Und zwar kurz zu dem Tiger. Kurz zu dem Tiger, weil der hängt nicht bei mir, für die Zuhörer. auf einem riesigen Banner. Was ein Geschenk von meinem Schwiegervater war.
Darf ich dich gleich auch ganz kurz unterbrechen? Ich finde es ja enorm anstrengend, wenn wir immer sagen müssen, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja? Ich bin ja dafür, weil der Podcast heißt After Party, dass wir einfach von den Party People sprechen. Dann wissen alle, wer gemeint ist. Also, liebe, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid jetzt ab sofort die Party People und ihr wisst, wer gemeint ist.
Genau, also für die Party People, der Tiger. Da geht auch die Party beim Alex schon los. Der Tiger hängt bei mir und war tatsächlich ein Geschenk von meinem Schwiegervater, der ja auch Chinese ist. Überraschung, weil meine Frau ja Chinesin ist. Und Tiger steht deshalb da drauf, weil jeder, vielleicht nicht jeder, aber wir wissen zumindest, dass die Tierzeichen in China eine große Rolle spielen wegen der Tierkreiszeichen. Davon gibt es ja 12. Was bei uns so die Sternzeichen sind, sage ich jetzt mal ganz grob pauschal, sind dort eben die Tierkreiszeichen. Und Tiger ist eben eins davon. Ich bin der Tiger, also mein Sternzeichen ist Tiger und deshalb das Zeichen. Und das ist jetzt dann nochmal der große Schlag zu den Tattoos, die du gerade genannt hast. Das ist ja zum Teil peinlich, ja, was sich die Leute eben irgendwie drauf tätowieren, weil, wie du gerade auch sagtest, mit dem Tiger und dem Glück, was die Leute sich in China an die Tür machen, also das Fu, verkehrt rum zum Neujahr beispielsweise, damit das Glück eben ins Haus Einzug hält. Diese Symbole haben in China ja alle eine etwas tiefgründigere Bedeutung, die ja irgendwas ausdrücken soll. Was wir hier mit den Tattoos machen, ist ja eine Art Vergewaltigung der Kunst. Ja, dann steht da, ich weiß nicht, ist es spiegelverkehrt geschrieben, es hat einfach keine Bedeutung oder was weiß ich. Ja, oder
es ist einfach auch total oft hässlich geschrieben. Also ich kann es ja jetzt inzwischen wirklich beurteilen und denke mir, oh mein Gott, also schönes Schriftzeichen, aber wie kann man das so verhunzen?
Ich möchte jetzt auch keinem ans Bein pinkeln, der so ein Zeichen auf seinem Körper hat. Und also wie gesagt, es sind halt Schriften, die eine Bedeutung haben und damit keine Bilder mehr. Ja, warum die Tattoos, würde ich sagen, das sind Bilder.
Du hast gerade das angesprochen, ich weiß es ehrlich gerade gar nicht, dieses Fu, also das Zeichen für Glück, wird häufig verkehrt herum, also auf dem Kopf aufgehangen in China. Warum ist das eigentlich nochmal so? Wisst ihr das?
Ich muss gestehen, nein.
Ich glaube, das ist deswegen so, um die bösen Geister zu verwirren, damit sie das Glück nicht als Glück erkennen und es deswegen nicht
Ah.
wieder wegnehmen.
Ah, okay. Ja, irgendwie sowas, ja.
Meine ich. Aufruf an die Party People. Wer es besser weiß, schreibt uns gerne eine Nachricht
Ja.
und erleuchtet uns. Wirklich. Wir sind dankbar, wenn ihr Infos habt, die wir nicht haben, immer raus damit.
Ich werde auch mal zu Hause fragen. Sie muss es ja wissen. Genau. Ja, cool, ja, eine Frage habe ich noch. Und
Ja.
zwar, als du damals in Shanghai warst, dort hast du, wieder so eine Erinnerung, die ich habe, glaube ich, auch Kalligrafieunterricht bei einem Kalligrafie-Lehrermeister genommen. Ist das richtig?
Ja, bei zweien sogar.
Bei zweien sogar. Okay. Und dort hast du auch irgendwie Prüfungen abgelegt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drüber aufklären, weil da scheint es ja auch irgendwie so eine Art Ranking zu geben. Oder wie darf ich das verstehen?
Ja, ein Ranking in dem Sinne ist es nicht, aber das war eben eine ganz offizielle Kalligrafieprüfung von der Shanghai Calligraphers Association. Und man muss sich das so ein bisschen so vorstellen wie die HSK-Prüfung, also die Hanyu Shui Ping Kao Shi, die chinesischen Prüfungen. Die sind so ein bisschen vergleichbar mit den TOEFL-Tests für Englisch, also wo sozusagen die Qualität des Leistungsstandes abgefragt wird, abgeprüft wird. Und bei der HSK-Prüfung, also bei der chinesischen Prüfung, geht das von 1 bis 6. 1 ist für Anfänger, 6 ist für, ja, nahezu Muttersprachler, kann man, glaube ich, so sagen. Und bei der Kalligrafieprüfung ist das genauso. Allerdings werden da, ja, ist es etwas anders. Man darf sich nicht aussuchen, welche Prüfung man ablegen möchte, sondern man muss sich sozusagen hocharbeiten. Also man muss in seiner Altersprüfung anfangen. Bei mir war das, glaube ich, Nummer 5 und muss sich dann hocharbeiten. Und selbst wenn man von den Fähigkeiten her, ich sage jetzt mal Prüfung 9, gut bestehen würde, muss man sich dann trotzdem von 5 jedes Jahr wieder hocharbeiten. Erst 5, dann 6, dann 7 und so weiter. Und ja, ich habe tatsächlich an zwei Prüfungen teilgenommen, hatte auch beide bestanden. Und es war insofern ganz interessant, weil ich der einzige Ausländer war. Also das war ein Moment, wo ich mich unglaublich chinesisch gefühlt habe und gleichzeitig unglaublich ausländisch. Das war einer der Momente, der wirklich beides hatte. Und ja, man kommt wirklich, ich kann das ja mal kurz erklären, wie das war. Ich bin, mein Lehrer, mein einer, hatte mich da angemeldet und ich bin dann vor dieser Schule, das war dann der Prüfungsort, erschienen und es waren unglaublich viele chinesische Kinder da. Und haben noch Essen von ihren Eltern mitbekommen. Und also es war wirklich eine ganz große Prüfungssituation, wie man das sonst nur von der Gaokao kennt, von der großen chinesischen Abschlussprüfung, die so ein bisschen wie unser Abitur ist, also wo die Eltern dann am Tor ihre Kinder verabschieden und alles Gute wünschen und vorher zum Tempel gehen und so weiter. Und ja, wir sind dann in den Klassenraum geführt worden, nachdem wir unsere Plätze dann an großen Tafeln draußen suchen mussten und haben dort, ja, unsere Kalligrafien schreiben müssen. Wir mussten 6 Kalligrafien auswendig lernen, also 6 Gedichte. Und jetzt muss ich kurz überlegen, das war auch bei beiden Prüfungen gleich. Also 6 Gedichte mit jeweils, ich glaube, 20 bis 28 Schriftzeichen. Und dann hat man ein Arbeitsblatt bekommen und da standen eben diese beiden Gedichte drauf und die musste man dann auf zwei Blättern, ja, mit dem Pinsel, mit seiner eigenen Tusche und so weiter aufschreiben und dann vorne einreichen, nachdem man die signiert hat und am besten noch mit seinem eigenen Siegel, mit seinem eigenen Stempel gestempelt hat. Und ja, dann durfte man die Lokalitäten wieder verlassen. Ich habe keine Ahnung, wonach jetzt letztlich entschieden wurde, dass ich bestanden habe. Aber ich habe bestanden und ja, habe das dann ein paar Tage später übers Internet erfahren. Da gab es dann eine Seite, wo man sich einloggen musste und dann konnte man da schauen, ob man bestanden hat oder nicht.
Wurde da auch ein bestimmter Stil, weil es gibt ja verschiedene Stile, glaube ich, auch, ne, festgelegt, den du benutzen musst?
Ja, genau. Also Stile kann halt einerseits die Schriftart sein, ne? Also entweder ein Blockschrift sozusagen, das ist dann vergleichbar, wie jetzt in unser Alphabet übertragen, das, was Kinder im Grundschulalter lernen. Oder eben die Halbkursivschrift, das wäre so ein bisschen so vergleichbar mit der Handschrift von Erwachsenen. Oder eben Kursivschrift, das wäre, ja, das ist im Grunde genommen so eine, ich sage mal, tanzende Kunstschrift, die wir so in dem Sinne gar nicht haben in unserem Alphabet. Aber die ist eben noch verkürzter, noch schneller als die Halbkursivschrift. Und dann gibt es noch eine Siegelschrift, eine Kanzleischrift. Also da hat die chinesische Schrift noch etwas mehr zu bieten als unsere Kalligrafie in dem Sinne. Ja, einerseits das, dass das ausgewählt wurde, das war bei mir die Halbkursivschrift, also die Handschrift, wenn man so will, aber eben auch von gewissen Kalligraphen. Das ist dann je nachdem, welche Prüfung, also wie schwer die Prüfung schon ist, auf welcher Ebene man ist, die man dann ablegt. Bei mir war das so, dass ich die Schriftzeichen von meinem Meister, von meinem Lehrer vorgeschrieben bekommen hatte und die dann sozusagen im Grunde genommen relativ stumpf auswendig lernen konnte. Und dann war ich da auf der sicheren Seite.
Wie viel kannst du so sagen? Also ich weiß gar nicht, ob man das so rechnet. Also wie viele Stile beherrschst du oder wie viele Schriften beherrschst du?
Also ich habe mich auf Regelschrift, Halbkursivschrift und Kursivschrift spezialisiert. Es gibt eben noch die Siegel- und die Kanzleischrift. Die haben nochmal ganz andere technische Abfolgen. Also ich bin mit den ersten drei genannten schon ganz gut ausgelastet, muss ich sagen. Werde zu diesem Zeitpunkt, wenn diese Folge online geht, auch wieder diverse neue Videos auf YouTube hochgeladen haben, wo ich die drei Schriftstile auch zeige. Also wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, mal einen Blick auf YouTube zu schmeißen. Bei meinem Kanal Lilao Wei gibt es da, glaube ich, das ein oder andere Video, wo es einfach ein bisschen deutlicher wird. Das ist der Nachteil bei einem Podcast. Wir bräuchten jetzt Fotos, dass wir einfach mal zeigen können, was Regel- und Halbkursiv- und Kursivschrift sind. Aber gut, nur die besten Schüler bekommen also die schwierigsten Aufgaben.
Aber auf YouTube kann man es dann sehen. Wie heißt denn der YouTube-Kanal? Heißt Lilao Wei?
Lilao Wei. Genau, Li ist der Nachname und Lao Wei. Das ist der wunderbare Ausländer, den wir schon hatten.
Und also Lao Wei, man gibt einfach bei YouTube Lilao Wei ein und dann findet man das, ja?
So heißt der Kanal, genau. Und ansonsten die Videoreihe, die ich meine, die heißt My Name in Chinese. Ah, das klingt jetzt schon wieder so nach Eigenwerbung. Egal, da geht es auf jeden Fall darum, dass ich Vornamen schreibe in den drei Schriftstilen. Und zwar habe ich so gedacht, dass es doch ganz cool ist, für Westler zu wissen, wie der eigene Vorname auf Chinesisch transkribiert wird, übersetzt wird, um das auch gleich noch im Zweifelsfall mit dem eigenen Pinsel noch schreiben zu können oder zumindest zu wissen, wie es aussieht, wenn es in Kalligrafie ansehnlich geschrieben wird. Habe ich da zu mehreren Vornamen ein Video gemacht, in dem diese Namen im Chinesischen geschrieben werden. In der Beschreibung gibt es da noch mehr Infos zu dem Namen, kann man sich alles rauskopieren und so.
You're also welcome, sage ich nur. Westliche Vornamen, die quasi auf Chinesisch transkribiert wurden oder was für Vornamen?
Genau. Also David zum Beispiel ist auf Chinesisch Da Wei. Also zwei Schriftzeichen, ein Schriftzeichen steht für eine Silbe und diese beiden Schriftzeichen schreibe ich dann eben in der Regelschrift, in der Halbkursivschrift und in der Kursivschrift, also auch in dieser Reihenfolge. Und ja, ist, glaube ich, ganz nett, um einfach mal so einen Einblick zu bekommen, wie so ein Name dann aussieht. Ich bin erstmal nur bei westlichen Vornamen tatsächlich. Ich werde mal schauen, wie viel Puste ich habe, diese Videos zu machen. Und dann versuchen, auch andere Namen natürlich mit reinzunehmen. Wieder mal ein Aufruf an unsere lieben Party-People. Wenn ihr einen Namen habt, den ihr da noch nicht findet, schreibt mir, ich versuche den zu übersetzen und schnellstmöglich zu schreiben. Natürlich dauert das immer ein bisschen, deswegen lasst mir ein bisschen Zeit, aber ich versuche auf jeden Fall, alle Namen zu übersetzen und dann zu schreiben.
Wenn du gerade keine Vornamen ins Chinesische übersetzt und dann kalligrafierst, wonach wählst du dann deine Zeichen aus, die du schreibst? Schreibst du dann hauptsächlich Gedichte ab oder nach welchen Kriterien wählst du da aus, was du jetzt kalligrafierst?
Entweder ich habe halt Auftragsarbeiten, dann ist es mir halt sozusagen extern vorgegeben. Aber wenn ich für mich zum Beispiel zu Hause übe, einfach entweder aus Spaß oder um nicht aus Übung zu kommen oder wie auch immer, dann gibt es so ein paar klassische Texte, die ich gerne schreibe. Zum Beispiel von dem Kalligraf Wang Xizhi, das Lanting Xu, also das Vorwort zum Orchideenpavillon. Das ist so, ja, Also viele Chinesen halten das für das schönste Schriftstück, das es in der chinesischen Kalligraphie gibt. Das schreibe ich auch sehr gerne, weil das einfach ein wunderschönes Schriftstück ist. Aber auch Gedichte aus der Tang-Dynastie, Sui-Dynastie, also...
Also da dann vielleicht mal direkt die Empfehlung an die Party-People. Wenn ihr euch chinesische Zeichen tätowieren lassen wollt, dann nehmt doch lieber das Vorwort des Orchideen-Pavillons.
Ja.
Und lasst euch auf den Rücken von Lila Wai klatschen.
Das ist dann nicht nur ein Schriftzeichen, sondern ich glaube 144 oder so. Da muss man dann klein schreiben, wenn man einen kleinen Rücken hat. Aber
ja. Das sieht richtig cool aus.
Ja, und man kann ja auch bis zur Wade runtergehen.
Und wie oft übst du so im Moment? Oder wie oft sollte man üben?
Und wie hält man den Pinsel?
Wie groß ist dein Pinsel?
Ich versuche eigentlich jeden Tag zu üben. Das klappt leider nicht immer. Aber es gibt ein altes chinesisches Sprichwort. Das heißt, wenn du einen Tag lang nicht übst, dann weißt nur du es allein. Wenn du 3 Tage nicht übst, dann können es die anderen auch sehen. Also, ja, also wie gesagt, ich würde gerne noch mehr schreiben, als ich es im Moment tue. Das ist einfach der knappen Zeit geschuldet, aber irgendwie kriege ich es doch immer hin, bei der Stange zu bleiben.
Ich habe jetzt nochmal eine Frage zu den Namen. Und zwar hast du ja gerade zum Beispiel David, ist ja David, ne? Mhm. Oder Peter ist Beda, Robert, Lobote. Aber es wird ja nicht irgendwie irgendwelche Schriftzeichen dafür genommen. Hast du da eine Quelle, wo du sowas nachguckst, wenn du die hier nennen möchtest? Also zum Beispiel für die Zuhörer, da hat zum Beispiel dieses Dawei, das Da, die erste Silbe, gibt es ja einmal Da, das wäre groß, Da, schlagen. Was haben wir noch? Es gibt auf jeden Fall unzählige Silben, die sich ähnlich anhören, aber andere Schriftzeichen haben. Aber für diese Namen, für diese Umschrift in den chinesischen Namen, werden ja quasi Schriftzeichen benutzt, die feststehend sind.
Genau, also es gibt für gewisse Silben aus dem Westlichen meistens dann dieselben Schriftzeichen, die immer wieder vorkommen, für eben jene Silbe im Chinesischen. Also es gibt ganz prädestinierte Schriftzeichen für eben Namensbildungen. Was ein super Tipp ist, den ich selber auch aus dem Internet habe, der nicht von mir kommt, der aber auf jeden Fall hilfreich ist und dessen ich mich auch schon manchmal bedient habe, ist, wenn ihr euren Vornamen habt zum Beispiel oder einen Vornamen, den ihr übersetzen wollt ins Chinesische, dann sucht eine Person mit diesem Vornamen bei Wikipedia. Schaut, ob es eine berühmte Persönlichkeit gibt mit diesem Vornamen bei Wikipedia und übersetzt diese Seite ins Chinesische. Links unten seht ihr immer, dass diese Seite dann oft auch auf Chinesisch oder überhaupt in ganz anderen Sprachen angezeigt werden kann. Und dann seht ihr eben auch den Namen mit übersetzt. Und,
also nicht übersetzen, sondern die chinesische Wikipedia-Seite aufrufen. Nicht einfach bei Google Übersetzer reintun, weil da kommt wahrscheinlich Quatsch bei raus.
Das habe ich noch nicht probiert, muss ich sagen. Aber es mit der Wikipedia-Geschichte, das funktioniert eigentlich dann ganz gut, wenn man eben einen Vornamen hat, der zufällig auch von einem Promi benutzt wird, der einen Wikipedia-Eintrag hat, den es auch auf Chinesisch verfügbar gibt. Man muss dann so ein bisschen gucken, dass man wirklich die richtigen Schriftzeichen dann da rausfischt vom Namen, aber eigentlich funktioniert das ganz gut, ist meine Erfahrung. Und ich mache das so. Ich klatsche die sicherheitshalber nochmal in die ein oder andere Online-Wörtersuche, ins ein oder andere Wörterbuch, um sicherzugehen, dass man da auch wirklich nichts verwechselt hat. Und bei vielen Namen gibt es aber auch mehrere Übersetzungen. Also da gibt es nicht die eine Wahrheit, sondern da kann man dann mal die nehmen oder mal die. Also da sollte man vielleicht auch nicht zu ängstlich sein. Man kann sich da so ein bisschen in die Nesseln setzen, wenn man ein falsches Schriftzeichen nimmt, aber gerade bei Wikipedia sind die meisten Übersetzungen ins Chinesische eigentlich recht treffend.
Ja, cooler Tipp. Das ist auch eine gute Idee mit dem Wikipedia, so eine Art Workaround, um da dran zu kommen.
Ja, probiert's aus.
Was anderes. Wie viel Wert legt ihr noch auf das handschriftliche Schreiben? Kalligraphie hin oder her? Wir können es lesen, wir können es schreiben, sagen wir zumindest. Aber Hand aufs Herz, wer von euch kann es denn noch tatsächlich mit dem Kugelschreiber bewerkstelligen, einen Text auf Chinesisch zu schreiben?
Konnte ich ehrlich gesagt nie.
Okay, Das ist sehr ehrlich, Alex.
Das ist ein Statement.
Aber ich lege trotzdem Wert darauf, das per Hand zu schreiben, und ich mache es auch noch, immer wenn ich neue Vokabeln lerne. Also beim Vokabellernen für die Zeichen schreibe ich die auf jeden Fall auch immer, also mit der Hand, weil ich die dann danach zwar nicht unbedingt sofort, es dauert sehr, sehr lange, bis ich das dann auswendig komplett schreiben kann in jeder Situation, aber ich kann es dann besser lesen. Also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also dadurch, dass man das dann mit der Hand, dann erkenne ich es schneller. Also ich benutze das auf jeden Fall beim Lernen, dass ich neue Zeichen handschriftlich, also mindestens so 10-mal auf irgendein Papier kritzel.
Ja, für die Party.
Ja, dass der Lerneffekt einfach effizienter.
Ja. Für die Party-People vielleicht. Es gibt sozusagen zwei Arten, chinesische Schriftzeichen zu können. Ihr könnt die passiv können und ihr könnt die aktiv können. Aktiv können heißt, ihr könnt das Schriftzeichen wiedererkennen und ihr könnt es vor allen Dingen selber aus eurer eigenen Erinnerung schreiben. Passiv Schriftzeichen können heißt, wenn ihr sie seht, erkennt ihr sie wieder. Aber wenn man euch jetzt einen Stift in die Hand drückt, könntet ihr sie nicht selber schreiben. Und diese beiden Versionen, aktiv und passiv, erleben sowohl Chinesen, also Muttersprachler, als auch wir Sinologen dauernd, dass wir ein Schriftzeichen zum Beispiel wiedererkennen, aber auf dem Schlauch stehen, wenn wir es selber schreiben sollen. Und das ist das, was Alex meinte. Ja, und das macht absolut Sinn, selber eben auch zu schreiben, wenn man neue Vokabeln, gerade wenn man neue Vokabeln lernt oder eben auch alte wiederholt, weil das geht eben unbewusst, man merkt es gar nicht und plötzlich erkennt man Schriftzeichen immer wieder und sagt sich, hey, ich kann das doch und ich konnte es ja vor allen Dingen mal und das ist bestimmt noch da, und wenn man es dann aber selber mal schreiben muss, dann stellt man fest, na, das Schriftzeichen muss ich vielleicht auch nochmal wiederholen.
Ja, also ich habe da auch zu oft die Situation, also klar, ich kann einen Satz auf Chinesisch auch handschriftlich schreiben und in Prüfungen musste ich sonst auch mal, aber nach den Chinesischprüfungen in der Uni war ich selten in der Situation oder eigentlich nie in der Situation, dass ich einen Text komplett handschriftlich auf Chinesisch schreiben musste, sondern das ist dann ja immer am Computer oder am Handy und da gibt man dann ja die Pinyin-Aussprache ein und bekommt dann die Zeichen vorgeschlagen und wählt die dann dementsprechend aus. Und ich habe halt voll oft die Situation, wenn ich es jetzt auswendig schreiben müsste, ohne Vorlage, dass ich das Zeichen so, ich sag mal, zu 90% hinkriege, aber dann fehlt da irgendwie noch der eine Strich oder irgendwie das ein Punkt oder so oder ich bin mir da nicht sicher. Und dann gucke ich es dann doch auf dem Handy dann immer eigentlich nach, wenn ich es dann wirklich komplett ohne Handy, also ohne Nachgucken schreiben müsste, dann hätte ich wahrscheinlich so 1000 Fehler, wo so überall irgendwie ein Strich bei einem Zeichen oder so fehlt oder ich irgendwie die, also häufig sind Zeichen ja auch in verschiedene Komponenten aufgeteilt und ich dann irgendwie die Komponenten vielleicht umgedreht habe oder einen Komponent irgendwie vergessen habe oder so.
Die sogenannten Radikale, genau. Das sind dann die einzelnen Elemente, ne, genau. Ja, ja, genau, das ist halt auch so, das kann natürlich sein, bei mir ist es so, Patrick, um deine Frage zu beantworten, ich schreibe ja oft und viel mit dem Pinsel, aber mit dem Kugelschreiber chinesische Schriftzeichen inzwischen enorm selten oder zumindest sehr viel seltener als früher. Und ich habe halt auch nie die Kugelschreiberkalligraphie gelernt. Das ist immer so ein Ding, was ich mir seit jeher vornehme und wo ich mir denke, ja, das werde ich irgendwann auch tun. So nach dem Motto, wenn ich mit der Pinselkalligraphie fertig bin, was halt einfach nie sein wird. So. Und dementsprechend schreibe ich doch, darf ich glaube ich inzwischen sagen, relativ ansehnlich mit dem Pinsel, aber meine Kugelschreiberkalligraphie oder mit dem Bleistift oder so sieht einfach meiner Meinung nach ganz schrecklich aus, weil ich habe jetzt halt so ein bisschen den Blick für die Ästhetik, aber habe meine Hand nicht auf Kugelschreiberkalligraphie geschult und deswegen finde ich das immer sehr unansehnlich, was ich so mit dem Kugelschreiber schreibe.
Genau, also das ist auf jeden Fall, ich habe viele Punkte genannt, auf die ich auch hinaus wollte, dass mit dem nicht mehr handschriftlich oder nicht alle Schriftzeichen handschriftlich schreiben zu können, liegt nicht nur daran, dass wir faul sind und das nicht wiederholen. Nein, darum geht es ja gar nicht, sondern ganz einfach, dass es keine Situation mehr gibt, wo das irgendwie abgefragt wird. Nicht, weil wir nicht in China leben. Das ist tatsächlich damals schon, wo ich in China war, aufgekommen, das Thema, dass auch die chinesische Bevölkerung dieses Phänomen erlebt. Ganz einfach, weil es alles digitaler geworden ist. Alex hat es gerade gesagt, man kann es auch ins Handy eintippen. Das gleiche mit der Computertastatur über eben die Pinyin, wie Kolja erwähnte. Und dadurch entfällt das handschriftliche Schreiben ganz einfach. Was meiner Meinung nach ein Problem ist, aber wie gesagt, man erkennt die Schriftzeichen ja und ich würde fast jetzt behaupten, dass das Können oder Lesen, ja, oder Können beherrschen von chinesischen Schriftzeichen mehr in die passive Schiene rückt, weil auch wenn du es eben am Computer schreibst, für die Party People, man gibt es eben über die Pinyin ein, also die lateinische Umschrift, und dann erscheint quasi so ein kleiner Balken auf, wo man sich eben die Schriftzeichen rauspickt, die zum Kontext passen unter Umständen, und das wieder dieses Erkennen einsetzen Prinzip. Ne? Hierzu noch was ganz Lustiges, und zwar, ich bin mal vor ein paar Jahren durch die Berliner Straßen geschlendert, und da kam mir ein Obdachloser mit einem Einkaufswagen entgegen, mit seinem Hab und Gut, ja. Und ich hatte mir damals in China so eine Retro-Jacke geholt, so eine Sportjacke, sieht so ein bisschen aus wie Adidas, ist es aber nicht, und da steht auf großen Schriftzeichen Zhongguo drauf, also China, und er sieht mich, wie ich so an ihm vorbeischlender, er zeigt mit dem Finger auf mich und ruft Zhongguo. In dem Moment habe ich gedacht, meine Fresse, der kann das lesen, und habe ich überhaupt das Richtige studiert? Ja. Ich sah mich dann in wenigen Jahren ebenfalls mit dem Einkaufswagen auf der Straße. Aber so ist es ja zum Glück nicht gekommen. Gut, ich glaube, in diesem Sinne haben wir den Kolja heute noch mal ein bisschen näher kennengelernt. Ihn gelöchert mit unseren Fragen. Kommen damit auch zum Schluss für den heutigen Abend. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich in den Comments der verschiedenen Podcast-Plattformen oder vielleicht auch direkt auf der Internetseite von Kolja, die wir heute kennengelernt haben, nochmal Fragen stellen, Kommentare dalassen, auf die wir natürlich gerne zurückkommen. Und ja, damit wünsche ich allen einen schönen Abend.
Bis dann, Party People. Wie ist denn Koljas Internetseite? Ich dachte, wir hätten nur seinen YouTube-Kanal kennengelernt.
Die heißt auch Lilauwei.
Ah, okay.
.com, richtig?
Safe. Patrick, du bist gut vorbereitet.
So sieht's aus.
Naja, wir sehen uns auf jeden Fall so oder so auf einem der Kanäle, und ansonsten das nächste Mal zur nächsten Folge China After Party, würde ich sagen.
Seid ihr.
Bye bye.
Ciao, ciao.